Salam und willkommen zu einer neuen Folge von Basma Unplugged. Das heutige Thema sind Geburten zu Corona-Zeiten und wir sind heute das Food-Team. Und zwar haben wir dieses Jahr alle drei Kinder bekommen, war alles ein bisschen anders durch die Corona-Pandemie, womit vorher, glaube ich, keiner von uns gerechnet hatte. Da momentan viele schwangere Frauen unsicher sind in Bezug auf die Geburten und die Bestimmungen, haben wir uns gedacht, wir teilen gerne mal unsere Erfahrungen und lassen euch daran teilhaben. Ich bin Farina, bin 30 Jahre. Ich habe dieses Jahr meine dritte Tochter zur Welt gebracht und das war im Anfang April, also noch relativ zu Beginn der Corona-Zeit. Und genau, wer ist heute noch bei mir?
Ja, Assalamu alaikum, die Nura. Ich habe kurz nach Farina entbunden, Mitte April, und es war meine zweite Geburt.
Ja, Assalamu alaikum, ich bin Thais. Ich bin 32 Jahre und es war auch meine zweite Geburt. Und ja, bei mir war das Mitte Juli soweit.
Also wir haben uns gedacht, wir starten mal mit der Schwangerschaft. Vorbereitungen, Gefühle, Vorsorge, was da auch vielleicht die Herausforderungen waren. Ich kann sagen, bei mir war es vielleicht ein bisschen anders, als jetzt so der Standardverlauf ist. Dadurch, dass ich schon bevor klar war, dass dieses Jahr alles ein bisschen anders wird, mich für eine Hausgeburt entschieden hatte. Ich habe meine zweite Tochter im Geburtshaus bekommen und hatte auch da schon die Vorsorge geteilt. Also ich war sowohl bei meiner Ärztin als auch eben bei der Hebamme. Und wir haben uns eben bei mir zu Hause getroffen dieses Mal, dadurch, dass es eben eine Hausgeburt war und die Hebammen bei einer Hausgeburt auch die Räumlichkeiten natürlich kennen müssen. Und dadurch war es vielleicht jetzt anders, als es im Normalfall, sage ich mal, ist. Und was natürlich anders war, waren dann irgendwann die einkehrenden Hygienevorschriften, also dass man mit Maske dann nur noch war. Ich erinnere mich an mein letztes CTG, wo ich dann so ein Strumpfband bekommen habe, was ich dann mitnehmen musste und was ich hätte auch wieder mitbringen dürfen, wenn ich nochmal zum CTG gekommen wäre. So, das war auf jeden Fall dann anders. Und was ich sagen kann, so in Bezug auf so Gefühle, mit denen man dann auf die Geburt zugegangen ist während der letzten Schwangerschaftswochen. Ich hatte mir tatsächlich, dadurch, dass ich eben nicht in die Klinik musste, keine Gedanken gemacht, wie es im Kreißsaal wird. Wo ich Sorgen hatte wirklich, war, dass zum Beispiel meinem Mann die Elternzeit gestrichen wird, da er auch im medizinischen Bereich tätig ist. Und ja, ich dann einfach dachte, okay, wenn jetzt dieser Katastrophenfall ausgerufen wird und er dann in die Klinik muss und keine Elternzeit hat und meine zwei großen Töchter keinen Kindergarten mehr haben, dann wird das kein Wochenbett. Und ja, Alhamdulillah, das ist alles gut gegangen. Die Elternzeit wurde nicht gestrichen und wir hatten dann auch wirklich eine schöne Zeit, auch ohne Kindergarten. Ja, es hatte sich dann doch alles zum Guten gewendet. Wie war es denn bei euch? Ihr wart ja nicht zu Hause während der Geburt, aber wie war bei euch die Vorsorge und mit welchen Gefühlen seid ihr dann in die Geburt gegangen? Nora, magst du erzählen?
Ja, also bei mir war es so, dass zu der Zeit, wo ich zum Ende noch schwanger war, gab es noch keine Maskenpflicht oder ähnliches. Ich konnte weiterhin normal zur Ärztin gehen. Wobei bei mir ist es so, dass ich von vornherein entschieden hatte, dass ich gerne in der Stadt meiner Eltern entbinden möchte. Weil wir hier halt einfach niemanden in der Nähe haben und ich schon sehr gerne wollte, dass mein Mann auch mit zur Entbindung kann und ja, damit die Betreuung unserer großen Tochter einfach gewährleistet ist, war ich mir da diesmal von Anfang an sicher, dass ich halt gerne bei meinen Eltern entbinden möchte, damit die Große halt bei denen bleiben kann. Da muss ich sagen, da war es so, dass umso näher der Entbindungstermin kam, umso mehr kam diese Situation, wo einfach keiner mehr so richtig wusste, wie geht es jetzt weiter? Was wird jetzt passieren? Also dann hat man nur noch gehört, ja, jetzt kommt der große Lockdown und keine Ahnung, die Straßen oder die verschiedenen Bundesländer werden voneinander gesperrt. Und da hatte ich halt, muss ich sagen, eine Riesenpanik vor. Also wir wohnen im anderen Bundesland, wir wohnen in Schleswig-Holstein, da wusste ich auch nicht mehr in dem Moment, ja, werde ich zu meinen Eltern können oder nicht. Also ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben Panikattacken wirklich.
Ja, kann ich voll verstehen.
Darf ich zu meinen Eltern fahren? Darf ich nicht zu meinen Eltern fahren? Das ging so weit, dass ich an einem Tag wirklich heulend hier saß, nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und mein Papa gesagt hat, so Kind, ich komme dich jetzt abholen, und er uns wirklich abends hier, wir haben den Koffer gepackt in den 2 Stunden, bis er hier war, und dann sind meine Tochter und ich hingefahren, und ich habe einfach nur gehofft, hoffentlich kann mein Mann am Wochenende nachkommen und es wird nicht irgendwie alles gesperrt, weil es war wie in einem Film, man wusste halt nicht mehr, was erlaubt ist, was nicht. Dann habe ich mir einen Freizeit dort vor Ort gesucht, bin dort geblieben. So, ich dachte mir, dort kann dann halt im Notfall meine Mama mitkommen und die Große bleibt bei meiner Schwester. Allein in Kreiszeit, davor hatte ich wirklich Angst, muss ich sagen. Ja, die Untersuchung an sich, da weiß ich noch, also wir mussten Abstand halten im Wartezimmer, aber sonst, es war auch keine Maskenpflicht und nichts. Man hatte halt wirklich Angst. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich dann bei der Frauenärztin dort war, da hatte ich erstmal Angst, diesen Becher rauszunehmen und alles anzufassen, weil irgendwie man hatte überall gehört, ja, das kann auf Oberflächen überleben. Und irgendwie, ja, also dann in der Arztpraxis, wo irgendwie gefühlt hunderte andere Frauen auch rein und raus gehen. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie in einem Hollywood-Film, muss ich sagen, zu der Zeit. Ja, das ging dann aber auch alles vorüber. Dann hatte mein Mann Kurzarbeit, was sich für viele immer schrecklich anhört. Für uns kam es ehrlich gesagt genau zum perfekten Zeitraum, weil wir wussten, dass er eine neue Stelle ein paar Monate später antreten wird und somit keine Elternzeit oder Ähnliches beantragen musste, aber Zeit für uns hatte. Also so Glück im Unglück, könnte man sagen. Dadurch konnte er dann halt auch zu uns kommen, weil er dann auch über Homeoffice arbeiten konnte, die paar Stunden, die er arbeiten sollte. Ja, wie gesagt, also für uns war das in dem Moment was wirklich wie so ein kleiner Segen, ja. Was das angeht. Ja, dann als es soweit war, durfte mein Mann auch mit. Also wir durften zu zweit in die Klinik. Er musste nur vor dem Kreissaal warten, bis offiziell Geburtsbeginn war. Das heißt, bis das CTG auch wirklich Wehen angezeigt hat und der Muttermund angefangen hatte, sich zu öffnen. Das war aber der Fall. Also als dann der erste CTG gemacht worden ist, durfte er auch gleich mit reinkommen. Und ja, dann die Geburt an sich, da muss ich sagen, da hat man überhaupt nichts gemerkt. Also die Hebamme hat einen ganz normal behandelt, auch die Ärztin. Wie gesagt, zu der Zeit war auch noch keine Maskenpflicht, nichts. Da muss ich sagen, da habe ich überhaupt nichts gemerkt. Der Plan war eigentlich, dass ich ambulant entbinde, aber das war auch schon vor Corona so geplant. Ich durfte dann wegen einer Geburtsverletzung, ich sollte lieber über Nacht dort bleiben. Die Geburt war auch eher spät abends und man muss ja die ersten 3 Stunden dann auch im Kreissaal bleiben. Und dann wurde mir doch ans Herz gelegt, morgen dann entlassen zu werden. Da muss ich sagen, das tat ganz gut. Man konnte dann halt die Nacht wirklich gut schlafen, weil man die Option hatte, dass man das Baby ja über Nacht bei der Hebamme auch lassen konnte. Und sie wurde mir dann zum Stillen gebracht und ich konnte mich da eigentlich relativ gut von der Geburt erholen. Am nächsten Tag durfte mein Mann auch mit auf die Wöchnerinstation, also er durfte gleich zu mir kommen. Ja, man hat es halt unten im Foyer halt, da war halt wirklich diese Abstandspflicht und überall waren Schilder und Security an der Tür. Das war einfach verrückt, in einem Krankenhaus Security zu haben.
Ja.
Ja, also, aber oben, ich sag mal, auf der Wöchnerinstation hat man es wirklich gar nicht gemerkt. Das Einzige nur, dass die Krankenschwester, die ist halt mit Maske immer reingekommen, aber ansonsten, sage ich mal, war nichts anders als zur Geburt meiner großen Tochter, also was diese Regelungen und Ähnliches angeht.
Ja.
Ja, und wir haben ja dann die U2 auch nicht mehr im Krankenhaus gehabt. Mhm. Die hatte ich dann beim Kinderarzt dort auch 2 Tage, glaube ich, später. Oder? Nee, 4 Tage später, genau, weil sie kam an einem Freitag, dann war ja das Wochenende und am Dienstag hatte ich dann den Termin bei dem Kinderarzt. Ja, da war es dann so, dass wir auch im Wartezimmer Abstand halten sollten und der Kinderarzt hat halt eine Maske die ganze Zeit getragen und der hatte mir dann auch ans Herz gelegt, doch anzufangen, eine Maske zu tragen. Und ein paar Tage später kam dann auch die Maskenpflicht. Das war jetzt so knapp und grob mal meine Erfahrung.
Deine erste Tochter, die ist dann ja noch nicht im Kindergarten gewesen, oder?
Nee, wir hatten tatsächlich Anfang des Jahres war sie im Spielkreis dreimal die Woche. Kaum war sie eingewöhnt, also sie hatte 2 Tage wirklich, wo sie eingewöhnt war, dann mussten alle Kindergärten schließen. Genau, aber wie gesagt, dadurch, dass mein Mann Kurzarbeit hatte, hatte ich wirklich ein sehr entspanntes Wochenbett, was das anging. Also mein Mann konnte sehr viel Zeit mit der Großen verbringen. Sie hat das fast gar nicht so richtig mitbekommen, weil sie eigentlich ja mehr Zeit plötzlich mit Papa hatte, was natürlich für sie auch total toll war. Und sie hat das dann gar nicht so richtig mitbekommen, würde ich jetzt behaupten, dass ich ein bisschen weniger Zeit zu der Zeit für sie hatte.
Ja.
Ich konnte mich auch echt gut erholen, dadurch, dass mein Mann dann auch zu Hause war. Also er hatte sich auch nur eine Woche Urlaub genommen, weil, wie gesagt, er hatte Kurzarbeit, er musste eh nicht mehr so viel ins Büro. Ja, also Wochenbettzeit hat uns das echt gut getan. Wir hatten auch eine Nachsorgehebamme, die gekommen ist. die musste dann halt immer Maske tragen. Mhm. Das war wohl so bei ihr die Vorschrift.
War das bei euch auch
nichts zu essen oder trinken?
Genau, mit dem Wiegen, ja. Also in diesem Wiegetuch. Bei uns meine Hebamme hatte dann für jedes Baby, was sie gerade betreut hat, ein eigenes Wiegetuch, das sie dann rausgeholt hat, damit das dann nicht jedes Baby ja. das gleiche hatte.
Nee, mein Hebamme hatte tatsächlich so eine Waage und wir haben dann einfach immer ein Mulltuch von uns zu Hause genommen und draufgelegt, genau. Aber es ist auch lustig, dass jedes Baby dann sein eigenes Tuch bekommt.
Ja, ich fand es total lustig.
Habt ihr es auch geschenkt bekommen?
Nee, leid. Also sie hat die dann immer gewaschen, immer am Wochenende, weil ja, das, dadurch, dass jetzt sie auch das dritte Kind war, brauchte ich sie auch nicht so lange, die Hebamme. Und ja, haben wir auch, weil alles gut war. Und genau, dann hatte sie immer am Wochenende dieses Tuch gewaschen und dann je nachdem, wann wir es wieder gebraucht haben, dann wieder mitgebracht. Aber das
wäre natürlich auch ein schönes Andenken gewesen.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, sie musste ganz schön viel nähen, weil sie hatte sich immer auch aus alter Kleidung noch was genäht, weil eben damit sie immer eine andere Kleidung hatte, wenn sie in die anderen Häuser reingegangen ist, weil man ja auch zu der Zeit noch gar nicht so wusste, wie viel Schutz braucht man jetzt und sollte die Kleidung auch keinen Kontakt haben oder ja.
Das hat meine gar nicht gemacht. Meine hat sich immer die Hände gewaschen, wenn sie reingekommen ist oder ihr Desinfektionsmittel rausgeholt.
Ja, spannend, was ich hier alles höre.
Ja, Thais, bei dir war es ja schon eine ganz andere Zeit. Da war's
ich war irgendwie mittendrin und dann war es wieder ein bisschen so, sage ich mal in Anführungsstrichen, entspannt im Sinne von, man wusste dann, wie der Hase läuft, in Anführungszeichen.
Ja.
Aber wenn ich das jetzt so höre, dann, also obwohl es bei mir jetzt nicht so lange her ist, muss ich das erstmal alles Revue passieren lassen. Also die Schwangerschaft an sich war jetzt, das erste Kind bei mir ist ja ein Mädchen und die zweite Schwangerschaft, da habe ich jetzt einen Jungen bekommen. Und das war auch komplett anders. Also ich war schon während der Schwangerschaft ziemlich schnell aus der Puste, körperlich und mental. Also diese ganze Corona-Geschichte, also ich war ehrlich gesagt, ich hatte nicht Angst und ich hatte auch nicht das Gefühl, ich bin im Film, sondern ich war einfach nur genervt. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich selber aus dem Gesundheitswesen komme und dann diese ganzen Geschichten höre, die Hygienemaßnahmen und man selber halt auch lehrt und unterrichtet und dann weiß, was richtig oder was falsch ist und dann kommen da so irgendwelche Dinge aus den Medien, was man dann einfach nicht ernst nehmen kann, war bei mir eher so, ich war einfach nur genervt und hatte aber so wie Nura eine ähnliche Situation, dass ich in einem Bundesland lebe, wo ich weder meine Schwiegerfamilie da ist, noch meine eigene Familie. Und da war für mich auch ganz klar, dass damit halt meine Tochter, die ja auch noch nicht zum Kindergarten geht, ja halt versorgt wird und dass mein Mann halt mit dabei sein kann bei der Geburt, dass wir dann in das Bundesland ziehen, entbinden, wo meine Familie ist, weil da sind genug Personen da gewesen, die auf meine Tochter dann aufpassen. Ja, Gott sei Dank, also weil ich habe das, glaube ich, auch wahrscheinlich verdrängt. Also bestimmte Ängste hatte ich nicht, obwohl ich auch solche Sachen gehört habe und mein Mann auch zwischen den Bundesländern auch dann sozusagen verboten wird zu reisen. Aber irgendwie war mir das alles so egal. Also ich war einfach in meiner Schwangerschaftsdasein und es kam für mich gar nicht in Frage irgendwas anderes. Also für mich stand fest, egal wie, und auch wenn es in Anführungsstrichen illegal gewesen wäre, also wenn das Verbot da gewesen wäre, wäre ich trotzdem zu meiner Familie gefahren. Also irgendwie wollte ich mich nicht von diesen äußerlichen Regelungen ja mir noch irgendwelche Ängste aufbauen. Also irgendwie habe ich das gut verdrängt und einfach sozusagen mein Ding in Anführungsstrichen durchgezogen. Und wir sind dann 2 Wochen vor dem errechneten Termin halt zu meiner Familie, weil ich das Gefühl hatte, es kann jederzeit losgehen, weil auch meine Vorwehen recht früh immer schon stattgefunden haben, was bei meiner Tochter eben nicht war. Und dann waren wir 2 Wochen da, dann war der errechnete Termin. Da habe ich mich auch natürlich darum gesorgt, dass ich wieder auch einen neuen Frauenarzt habe, der das dann auch alles mitmacht, weil da hat man einfach bestimmte organisatorische Sachen, die unabhängig von Corona auch stattgefunden hätten.
Ja,
also
aber auch ganz schön viel Organisationsarbeit und Denkarbeit.
Ja, ja. Das Einzige, was anders war, war bei der Klinik, wo ich entbinden wollte. Das war ja dann in der Nähe, da wo meine Mutter halt gewohnt hat, wirklich 1 Kilometer entfernt. Und da war dann diese Vorsorge, wie nennt man das, Geburtsanmeldung, richtig?
Ja.
Geburtsanmeldung war dann telefonisch bei uns. Und dann habe ich die Überweisung dann per Post abgeschickt und musste denen halt die Daten, was in meinem Mutterpass drin stand, halt ihnen halt telefonisch der Ärztin alles übermitteln.
Ah, dann durftest du die Räume auch gar nicht so sehen?
Genau, die durfte ich nicht sehen, aber Ich bin dem Krankenhaus sehr verbunden, weil ich selber dort auch geboren wurde und auch selber dort meine Ausbildung und Studium gemacht habe. Ich kannte ich schon die Räumlichkeiten. Also ich wusste eigentlich ganz genau, wo ich hingehe zum Entbinden. Und das war auch ganz schön, weil für ein Krankenhaus das sehr, sehr angenehm ist. Und wenn ich das auch vergleiche mit dem Krankenhaus, wo ich meine Tochter zur Welt gebracht habe, es ist von der Atmosphäre und vor allem die Hebamme war sehr, sehr positiv, sehr schön.
Das
ja,
ist schön
deswegen
zu hören.
War das schon, also hatte ich diese Bedenken alles nicht, dass ich das Haus nicht kannte oder die Ärzte oder das Personal halt nicht. Weil ich so von Gefühl her schon wusste, dass ich da gut aufgehoben bin, weil auch viele Freundinnen von mir auch dort auch entbunden haben, wusste ich, dass es nach wie vor der Standard sozusagen auch weiterhin gut geblieben ist. Ja, und dann war der Termin und mein Junge wollte nicht kommen, obwohl ich schon 2 Wochen vorher das Gefühl hatte, dass er demnächst losgeht. Aber meine beiden Kinder sind so Spätkommer. Also ich habe echt 10 Tage nach errechneten Termin, bin ich dann immer halt zu meiner Frauenärztin dort, die hat dann immer wieder geguckt und meint, ist immer noch nicht da und immer noch nicht nein. Und das Witzige ist, am Abend dann, wo ich dann hätte spätestens zur Einleitung gehen müssen, also am 10. Tag, am Abend vorher ging es dann los. Ja, man doch das ja auch Zeit gelassen. Also von daher war das für mich nichts Neues.
Gemütlich bei dir.
Ja.
Es ist halt schön warm da drin.
Ja, ja. Und ja, und am letzten Abend war ich auch, also ich war wie gesagt während der Schwangerschaft schon sehr körperlich erschöpft, weil er schon einiges an Energie von mir geraubt hat. Und da war ich dann auch, also ich hatte auf jeden Fall Wehen, aber ich konnte das auch wieder nicht einschätzen, sind das jetzt wieder diese Vorwehen oder sind das jetzt richtige Wehen, aber ich war auch, wie gesagt, auch dann einfach genervt und ich wusste, dass ich eh dann jetzt spätestens zur Einleitung am morgens um 8 Uhr auf der Matte stehen muss. Und dann habe ich gesagt so zu meinem Mann, ey, wir gehen jetzt um 4 Uhr morgens, das ist mir jetzt egal, diese 4 Stunden würde ich jetzt nicht irgendwie zu Hause noch warten. Wir gehen dahin, entweder ist es jetzt natürliche Wehen, die da loslegen und dann bleiben wir dort oder die leiten ein oder was auch immer, ich muss so oder so dahin. Ja, und dann war ich dort und dann um 4 Uhr morgens und um 5 Uhr hat mich dann die Hebamme da irgendwie untersucht und geschaut und meint, ja, ihr Muttermund hat sich geöffnet, ich glaube, das waren 2-3 Zentimeter, sie bleiben jetzt hier, ich mache den Kaiserschnitt fertig und dann waren wir dort. So. Und das, da war ich schon sehr froh, dass es halt keine Einleitung war, sondern natürlich sozusagen passiert ist, weil bei meiner Tochter haben wir auch gewartet eine Woche, dann haben wir eingeleitet, dann war ich mit Einleitung 2-3 Tage in Wehen und irgendwann gab es bei mir halt einen Geburtsstillstand und ich war auch körperlich total am Ende,
ja.
Sodass dann halt auch ein Kaiserschnitt sein musste, was ich ja gar nicht wollte und für mich ganz, ganz schrecklich war, weil ich mental einfach, wollte ich einfach nicht, aber musste halt dann sein.
Durfte denn dein Mann diesmal dann auch mit rein, also als dann gesagt
genau.
haben?
Ja, das ist auch, genau, das wollte ich auch erzählen. Ja, mein Mann durfte rein, er als einzige Person, das musste ich auch vorher angeben, wer mich begleitet, aber eine feste Person durfte halt dabei sein und dann mich auch besuchen. Das heißt, meine Tochter, was ich sehr schade fand, also bei dir war es ja gut, dass es bei dir ambulant war, Nura. Ich habe halt 3 Tage lang meine Tochter nicht gesehen. Das war das erste Mal, dass wir halt so lange und überhaupt voneinander getrennt waren. Aber ja, mein Mann durfte halt dann mich dann regelmäßig besuchen kommen und auch bei der Geburt dabei sein. Bei mir war das dann auch so, dass bei der Geburt die bei mir dann auch einen Abstrich gemacht haben wegen Corona.
Oh.
Aber mein Mann zum Beispiel nicht. Also finde ich auch immer sehr fragwürdig, diese komischen Regelungen, weil er hätte genauso die Infektion mit reinbringen können. Und nicht nur ich in dem Sinne. Also es ist immer so ein bisschen, da werden immer so halbe Sachen gemacht. Ja, aber er war dann da, ganz normal, mit Maske war er da und die Hebammen haben gearbeitet.
Einige, musstest glaube, du während der Geburt eine Maske tragen?
Nee, Gott sei Dank nicht. Ja, also das wäre noch die Krönung gewesen.
Ja.
Was man da alles durchmacht und dann noch so ein blödes Ding da vor der Nase zu haben, da bin ich ja echt durch. Und über Stunden, also ich war ja fast wieder 24 Stunden in Wien und ich musste keine Maske tragen. Und auch, ich war dann halt in einem Zimmer, ein Zweibettzimmer und die Person, die neben mir war, musste auch keine Maske tragen. Und auch, wenn mein Mann mich besucht hat oder von meiner Zimmernachbarin, der Mann zu Besuch kam, im Zimmer musste dann auch keine Maske getragen werden.
Okay.
Und ich glaube, die Schwestern oder die Hebammen, die dann halt auf den Wochenbettstationen waren, ich glaube, die haben eine Maske getragen. Die haben wiederum eine Maske getragen, genau, wenn ich mich jetzt zurückerinnere.
Also bei mir war auch auf der Wöchnerstation, also und im Kreissaal, die haben keine Maske getragen, aber auf der Wöchnerinstation haben die Schwestern und Hebammen
eine Maske getragen. Genau, und so bei mir auch so. Ja. Und die Leute, die halt auf dem Flur musstest du tragen. Und nee, auf dem Flur musste ich auch nicht tragen. Ehrlich gesagt, oh Gott, ich kann mich gerade gar nicht erinnern.
Da waren andere
Sachen. Das ist überhaupt nicht so lange her, aber ich merke gerade, also ich bin mir überhaupt nicht mehr so richtig sicher.
Ja, aber das zeigt ja eigentlich im Prinzip auch, du bist in der Geburt ja einfach auch mit anderen Sachen beschäftigt, ob jetzt jemand anderes eine Maske trägt oder eben nicht. Also ich meine, es ist die eine Sache, wenn du eine Maske trägst oder eben die anderen.
Genau. Und auch danach, also wenn man jetzt merkt, es ist so nebensächlich eigentlich, dass man das wirklich vergisst, weil man es auch so mit sich selbst beschäftigt. Also ich hatte Eisenmangel und ich hatte auch einen halben Liter Blut verloren. Dadurch war ich auch kaputt einfach. Dass man diese Dinge gar nicht wahrnimmt und wenn es auch einen nicht so großartig interessiert, weil man einfach so mit sich selbst beschäftigt ist. Ich hatte keine Hebamme, weil erstens diese ganze Organisation jetzt in einem Bundesland und dann war das zweite Kind, da habe ich mich schon selber einfach auch sicherer gefühlt als jetzt bei der ersten Geburt oder beim ersten Kind, wo mir das sehr wichtig war und mir auch eine große Hilfe war. Und dadurch, dass Gott sei Dank alles gut war und das Stillen auch funktioniert hat, habe ich da auch ehrlich gesagt auch keinen Bedarf gehabt für eine Hebamme. Bei der Nachsorge, was mir noch einfällt, also was mich auch bis heute auch noch stört, ist, U3 war dann halt beim Kinderarzt und ja, da darf jetzt auch nur ein Elternteil mit rein bei der Untersuchung, nicht beide, weil dann irgendwie zu viele Personen im Raum wäre. Ich finde das auch sehr schade, vor allem wenn dann Personen hast, die das erste Kind bekommen, also in vielen Dingen also oder komplett immer überall ihre erste Erfahrung machen. Das ist, finde ich, schade, wenn man dann dabei sein möchte und das dann nicht darf, aufgrund diesen Regelungen und vor allem, weil die Regelungen ja auch überall unterschiedlich sind. In dem Bundesland, wo meine Schwiegerfamilie liegt, also Hessen, das kann ich aber nennen, im Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel, da war das sehr aussichtslos, dass überhaupt auch der Partner mit dabei sein darf während der Entbindung, sehr, sehr streng. Also auch die Ärzte dort, nur zwei Krankenhäuser in so einem riesen Gebiet, glaube ich, haben das angeboten, dass der Partner mit rein darf.
Genau. Wobei ich das gehört habe, dass das nicht ganz rechtens ist. Also dass man sich da auch wirklich beschweren kann und darf.
Das war ja wirklich von Haus zu Haus unterschiedlich. Also bei uns sind ja zum Beispiel, glaube ich, 4 Kliniken in der Nähe und in jeder gab es unterschiedliche Bestimmungen.
Genau, wie überall unterschiedliche Bestimmungen und also jetzt für mich den Vergleich, es ist halt im Rhein-Main-Gebiet am strengsten gewesen, das, was ich mitbekommen habe, also zwischen jetzt Hamburg und Bayern und Rhein-Main, jetzt die 3 habe ich jetzt so als Vergleich, war das schon sehr streng, was ich mitbekommen habe und für mich war das auch für mich war echt auch Horrorszenario, so wie Nuda schon sagt, allein zu entbinden.
Ja.
Also erstmal ohne Partner und zur Not, wie gesagt, wenn mein Partner jetzt aus beruflichen Gründen oder warum auch immer nicht hätte dabei sein können, dann wäre also die Möglichkeit bei mir, dass meine Schwester oder meine Mutter, also irgendjemand, der einem nahe steht, dabei ist und man nicht komplett alleine mit fremden Hebammen und Ärzte und so weiter, die ja alle sehr wohlgesonnen und freundlich sind, aber es ist nochmal was anderes.
Ja, und auch also, du bist ja irgendwann nicht mehr also mental einfach nicht mehr in dem Zustand, dass du irgendwie Sachen vielleicht so beantworten kannst und jemand, der dir eben nahesteht und weiß, schon mit dem du schon vorher abgesprochen hast, das ist für mich in Ordnung und das nicht, kann dann eben auch ja einfach Ansprechpartner für Ärzte und Hebammen sein. Das
genau.
Das ist ja auch so eine Sache. Genau, aber wenn ich jetzt so raushöre, ist ja bei euch beiden jetzt auch so gewesen, dass diese Ängste, die im Vorfeld waren, die auch jetzt eben anders sind als die Ängste oder Sorgen, die man vielleicht unabhängig von Corona hat. Vor allem die waren eben alleine zu sein oder eben, dass die Bestimmungen so sind, dass niemand mit rein darf, der dann auch als Ansprechpartner da ist oder auch als Unterstützung. Und auch diese Sorge oder diese Unsicherheit, weil man nicht weiß, wie gerade die aktuellen Bestimmungen sind, oder?
Kann ich nur zustimmen und ich denke auch, weil wir auch das zweite, also bei Nuno und bei mir das zweite Kind war und wir alleine waren, auch für mich war so wichtig, dass meine Tochter irgendwie in guten Händen untergebracht ist und dass sie dann auch im Nachhinein, also sage ich mal, so wenig wie möglich mitbekommt, dass die Mama halt fehlt oder nicht jetzt so präsent ist, wie sie sonst immer war. Ne? Also da hatte ich auch Gott sei Dank Glück gehabt, dass sie da viel dann bespaßt wurde und immer jemand da war, der sich um sie gekümmert hat.
Ja.
Sodass es auch nicht so stark aufgefallen ist, dass Mama halt nicht jetzt immer parat ist.
Ja, bei mir war auch die Angst, ehrlich gesagt, wie gesagt, also ich hatte ja den Plan, ambulant zu entbinden, als es dann hieß, nee, bitte schlafen Sie eine Nacht bei uns. Da hatte ich auch im ersten Moment so diese Angst, okay, darf mein Mann dann am nächsten Tag nicht kommen? Bin ich dann den nächsten Tag komplett alleine? Das war ja Gott sei Dank dann so, dass er kommen durfte. Ich glaube, er hätte auch sogar tauschen können. Also theoretisch hätte, glaube ich, er, also wenn ich mehrere Tage dort geblieben wäre, dann hätte er an einem Tag und meine Mama zum Beispiel am nächsten Tag oder so kommen können. Ich glaube, das war damals in der Klinik so. Aber im Endeffekt war es ja nur eine Nacht und ein Vormittag und dann war er da. Aber diese Angst halt, ja, dann, keine Ahnung, 2-3 Tage lang alleine mit dem Baby zu sein, die war halt auch da, weil man das ja im Vornherein nicht wusste, wie das alles wird. Und man hatte halt diese Horrorgeschichten gehört, auch wie Thais eben erzählt hat, dass dann der Partner nicht mal mit zur Entbindung darf oder so. Ja, das finde ich wirklich schwierig. Also,
und ich finde, das ist auch sehr schwer ernst zu nehmen, wenn man auch mitbekommt, dass es in jeder Klinik anders gehandhabt wird.
Ja, das stimmt. Ja, das ist die eine Sache, ob man jetzt sagt, okay, das ist eine Vorschrift, die müssen wir, die sinnvoll ist, die man nachvollziehen kann. Oder wenn man eben weiß, hey, fahre ich jetzt 20 Minuten weiter, dann sieht es schon wieder anders aus. Das stimmt, dann fühlt man sich da irgendwie schon sehr alleingelassen.
Ja.
Das heißt, die Lösung für euch war im Endeffekt, dafür so für Unterstützung zu sorgen, also durch die Familie vor allem, zu denen ihr dann in dem Fall dann gefahren seid, sodass das Umfeld das dann auffangen konnte. Also sowohl für die Geschwister als auch dann für euch selber.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es war, also ich bin dann auch nach der Entbindung eine Woche noch dort geblieben. Genau, dass man das halt hatte, so ein bisschen dieses, dann konnten die Eltern, also die Großeltern dann ja in dem Fall, die Kleine auch sehen und alles. Und wir sind dann nach einer Woche nach Hause gefahren. Ja. Und ich hatte meine Hebamme auch hier zu Hause. Also ich hatte in der ersten Woche dann keine Hebamme, aber das war auch in Ordnung, weil ich habe es da zu der Zeit auch nicht so unbedingt gebraucht gehabt. Aber ich war ehrlich gesagt ganz froh, dass ich vornherein mich schon um eine Hebamme hier auch bei mir gekümmert hatte, weil es Stillprobleme tatsächlich gab, was ich nicht gedacht hätte als Langzeitstillende beim ersten Kind. Ja. Aber der Körper ist halt ja doch jedes Mal anders und und das tat halt sehr gut, dass sie dann wirklich gekommen ist und dass das so gut geklappt hat. Dann kam aber das nächste Ding zum Beispiel. Meine Frauenärztin hatte mir schon in der Schwangerschaft gesagt, dass ich mich auf jeden Fall um einen Rückbildungskurs wieder kümmern soll, weil meine Tochter schon sehr früh sehr tief lag und das einfach für den Beckenboden sehr anstrengend ist. Und dann war das Problem mit den Rückbildungskursen nämlich sehr aktuell. Weil es, nach der Entbindung bei meiner Großen damals musste ich mich wirklich eine Woche später anmelden, damit ich noch einen Platz bekomme, damals dann nach 10 Wochen ungefähr. Und diesmal gab es hier bei uns im Ort nicht einen einzigen Rückbildungskurs. Und die Hebamme, die den auch sonst macht, die hat auch keinen online gemacht, weil sie das nicht als sinnvoll sieht. Ich muss auch sagen, dass ich mich selber kenne, dass ich das nicht so wirklich durchgezogen hätte online. Und ich habe aber tatsächlich vor circa 2 Monaten dann einen gefunden, der jetzt nächste Woche anfängt, in einer Hebammenpraxis, einen Ort weiter, wo ich jetzt, meine Tochter ist jetzt 6 Monate alt, aber die Krankenkasse wird es trotzdem übernehmen, weil es halt durch Corona alles verschoben worden ist. Aber das war halt auch so eine Sache, dass es sonst eigentlich etwas ganz Selbstverständliches, so einen Rückbildungskurs irgendwie zu bekommen. Und das war, also ich stelle mir jetzt auch schwierig vor, für jetzt Schwangere zum Beispiel auch mit Geburtsvorbereitungskursen oder ähnliches, kann ich mir auch vorstellen, dass das sehr viel jetzt gerade online ist.
Ja, vor allem, also gerade jetzt bei denen, die ersten Kinder bekommen, sind es ja auch oft die Kontakte, die dann einfach gut tun zu hören, dass andere zum Beispiel auch in gleichen Situationen sind. Die sind ja manchmal wichtiger als das, was man dann an Geburtsvorbereitung für die wirkliche Geburt bekommt. Aber ich kann einen Podcast empfehlen, der heißt Die friedliche Geburt. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht der Typ für sein muss, also so mentale Geburtsvorbereitung zu machen. Aber gerade auch, wenn man bestimmte Ängste hat oder so, gibt es da ganz viele Folgen. Ich glaube, da ist eigentlich für jeden ein bisschen was dabei. Gerade wenn man sich sehr unsicher ist, wie die Geburt wird oder was in 2 Wochen die Bestimmungen sind. Ja, wenn da viele Unsicherheiten herrschen, glaube ich, dass es schon hilft, sich einfach mal diesen Podcast durchzuhören und da die Folgen rauszusuchen, die einem vielleicht helfen. Zumindest bei mir war das so. Genau, diese mentale Geburtsvorbereitung kann, glaube ich, schon auch helfen. Ja, also das wäre auch das, was ich so als von mir, als mein Tipp an alle da draußen mitgeben würde, die jetzt in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar Wochen oder vielleicht sogar Tagen ihre Kinder bekommen und die sich sehr unsicher sind, sich da nicht so drauf auf einen bestimmten Plan zu versteifen, weil im Endeffekt gibt es so viele Faktoren. Also es gibt jetzt diese ganzen äußeren Faktoren, aber auch eben so Faktoren, ja, vielleicht hat das Kind einen anderen Plan. Und da ist immer noch ein bisschen offen zu sein dafür, dass so eine Geburt auch immer anders sein kann, als man vielleicht im Kopf seine Traumgeburt hat. Und da, genau, schon auch konkret zu wissen, was die Wünsche sind, aber trotzdem offen zu bleiben, was der Plan B oder C sein könnten. Und dass diese innere Einstellung zu sagen, ich lasse mich da auch so, und ich lasse da ein bisschen los von diesen Vorstellungen und lasse mich da einfach, ich gehe mit dem, was mein Körper macht und ja, wie es läuft, sich darauf so ein bisschen, ja, sich da ein bisschen fallen zu lassen. Das wäre so mein Tipp. Auch wenn es vielleicht schwierig ist, aber ich glaube, dass man das eben, wenn man das im Vorfeld so ein bisschen übt und da vielleicht auch das für sich so ein bisschen verbalisiert, was da die Ängste sein könnten, aber auch was passiert, wenn jetzt ein Kaiserschnitt zum Beispiel kommt und man das vornherein gar nicht wollte. Ja, was wäre dann einem trotzdem wichtig zum Beispiel? Einfach dafür trotzdem offen zu sein und nicht zu sagen, das will ich auf keinen Fall, weil es kann sein, dass es notwendig ist und dann ist es auch gut, dass es ihn gibt.
Genau. Das ist ja nicht einmal Corona-bedingt, das kann ja eigentlich also immer so deswegen. Der Fall sein.
Naja. Und jetzt eben zu Corona-Zeiten dann eben noch mehr. Zwar auch zu wissen, was die Rechte sind, so wie du sagtest, wenn jetzt tatsächlich kein Partner mit reinkommen dürfte in den Kreissaal, zu wissen, ist das überhaupt in Ordnung. Aber trotzdem auch zu sagen, ja, also wenn es bestimmte Sachen gibt, die so sein müssen, dann machen wir das Beste draus und dann gehe ich damit. Ja,
dann würde ich mal weiter übernehmen. Und zwar wäre nämlich mein Tipp, vor allem was dieses Besuchsverbot in den Kliniken angeht, was es ja noch immer, glaube ich, in vielen Kliniken gibt.
Ja.
Ich würde mir da gar nicht so diesen großen Kopf drum machen. Ganz ehrlich, ob jetzt die Oma oder der Opa oder der Onkel oder die Tante oder die beste Freundin das Baby an Tag 1 oder Tag 3 sieht, das ist halt kein großer Unterschied. Aber ich würde eigentlich den positiveren Aspekt dann daraus ziehen. Einfach, ja, du hast dann die Chance, dich gut zu erholen, ein bisschen Kraft zu schöpfen, einfach das Ganze nochmal zu verarbeiten, die Geburt. Also egal, was für eine tolle Geburt man hat, man muss halt immer eigentlich irgendetwas verarbeiten, meiner Meinung nach.
Der Hormonabfall.
Genau. Und da ist es manchmal, also im Nachhinein ist es gar nicht so verkehrt, wenn man mal so den ersten Tag für sich oder für die kleine Minifamilie, sage ich mal, hat. Auch das mit den Geschwisterchen, also meine Tochter, meine Große konnte ihre Schwester dann am nächsten Tag sehen, als wir dann nach Hause zu meinen Eltern gefahren sind. Und es war ein wunderschönes, eine wunderschöne Kennenlernphase, sage ich mal. Und ich weiß gar nicht, ob ich so wirklich ein paar Stunden nach der Geburt schon bereit wäre, so ihr meine Aufmerksamkeit zu schenken und sowas wirklich so, dass ich halt schon normal einfach aufstehen konnte, zu ihr hingehen konnte, sie in den Arm nehmen konnte und ja, dass man da versucht, ein bisschen das Positive sozusagen daraus zu ziehen, dass man diese kleine Auszeit wirklich bekommt, die man ja sonst, ja, es ist ja schwierig, sonst einfach den Leuten zu sagen, so, ich brauche jetzt 2 Tage für mich und so hat man es wirklich von der Klinik bekommen sozusagen, ja. Also dass man das so positiv sieht, ja.
Ja, ich kann mich nur euch beiden anschließen und das auch zu unterstreichen. Und ich denke, für mich persönlich oder generell ein Tipp, also die Geburt an sich kann man nicht planen, aber alles, was davor ist, alles, was danach ist, vor allem, wo fühle ich mich wohl, wo bekomme ich Unterstützung, ist es meine Mutter, ist es meine Schwiegermutter, ist es mein Ehemann, all diese Dinge, die kann man planen und das sollte man auch. Ich finde, man sollte das nicht unterschätzen. Und ich habe auch jeder Freundin geraten, die nach mir sozusagen ein Kind bekommen hat, dass sie wirklich das Wochenbett ernst nehmen, sich nicht übernehmen und das auch nicht unterschätzen und sagen, ach, mir geht's doch ganz gut und dann einfach drauf los. Es kann sein, dass es einem gut geht, aber trotzdem sollte man seinem Körper die Zeit geben, die es braucht. Und die braucht es lange, genauso wie es 10 Monate gebraucht hat, irgendwie das ein fertiges Kind sozusagen auf die Welt zu bringen. Genauso braucht es auch seine Zeit, wieder sich zu regenerieren. Jeder, der die Möglichkeit hat, sollte das in Anspruch nehmen und sich nicht zu stolz zu sein und das auch zu genießen. Das ist was Besonderes. Und ich habe auch versucht, trotz Kleinkind auch da darauf aufzupassen und habe da auch viel an meinen Mann versucht machen zu lassen, vor allem mit meiner großen Tochter, dass er dann sich mehr um sie kümmert und ihr zuwidmet. Und ich habe danach sozusagen wieder, sage ich mal, losgelegt und war dann mehr präsenter dann auch nach den Wochenbett.
Ja, absolut. Also ja, da Hilfe anzunehmen ist definitiv für alle von Vorteil. Genau.
Ja, spannend.
Ja, dann danke auf jeden Fall, dass ihr die Erfahrung mit uns allen geteilt habt. Ist auf jeden Fall sehr spannend und ich finde immer, jeder Geburtsbericht hat irgendwas Bereicherndes an sich und auch so eben diese Sachen, die man manchmal ja irgendwie erst dann lernt dadurch, dass man sie dann irgendwie auch selber durchlebt hat. Ja, auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, vielen Dank, dass wir uns austauschen durften.
Wenn man eigentlich vergisst.
Ja, das sowieso. Man muss eigentlich alles sofort irgendwie festhalten, sonst vergisst man ganz viel. Also das hat so seine Vorteile und seine Nachteile.
Ja.
Genau, ja. Wie gesagt, dann danke euch. Und wenn jetzt jemand von den Zuhörerinnen noch Punkte hat oder Tipps hat, Erfahrungsberichte, dann teilt sie gern mit uns, zum Beispiel auf Instagram oder auch per Mail. Dann ja, würden wir uns da freuen, ein bisschen mit euch in Austausch zu treten und hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat.